Radio Rainbow.
Das LoRa Ökomagazin.
Herzlich willkommen beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 von und mit Pro Regenwald. In der heutigen Sendung wollen wir über Brasilien sprechen. Seit 4 Monaten gibt es eine neue Regierung. Präsident Lula da Silva hat den rechtsextremen Jair Bolsonaro abgelöst und die Erwartungen an Lula sind hoch. Wir wollen heute darüber sprechen, was die drängendsten Aufgaben sind, die vor ihm liegen und dabei insbesondere auf die Abholzung des Regenwaldes und die Lage der indigenen Völker schauen und was er unternimmt oder unternehmen wird, um weitere Umweltzerstörungen und Menschenrechtsverletzungen zu stoppen. Unser Gast zu diesem Thema ist Christian Russau, Autor, Aktivist und Brasilienkenner mit dem Schwerpunkt Menschenrechte. Er arbeitet für das Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika und COPRA, die Kooperation Brasilien, und er ist Mitglied und Vorstand im Dachverband der kritischen Aktionäre, wo er vor allem auf das ökologische und menschenrechtliche Handeln deutscher Konzerne in Brasilien schaut.
Hallo Christian. Seit 4 Monaten ist Lula inzwischen Präsident von Brasilien. Bolsonaro ist abgewählt. Im Januar gab es noch diesen Sturm auf die Hauptstadt seiner Anhänger, der nicht sehr weit geführt hat. Wie gespalten ist denn die Gesellschaft in Brasilien? Ist das tatsächlich so halbe-halbe, wie es auch das Wahlergebnis gezeigt hat, oder ist inzwischen doch eher Erleichterung, dass Bolsonaro nicht mehr im Amt ist?
Die Gesellschaft ist nach wie vor gespalten. Ne? Also die Bolsonaristas, also die Anhänger von Bolsonaro, sind immer noch an die, ja, Schätzungen gehen auf 25-29%. Die Zustimmungswerte von Lula sind nicht mehr ganz so hoch, wie in einer gewissen Euphorie noch am Anfang war. Er muss halt eben auch erstmal liefern und es ist sehr, sehr schwierig in der aktuellen Situation. Klar ist aber, dass nach diesem Putschversuch vom 8. Januar hatten sich Umfragen zufolge 93% der brasilianischen Bevölkerung gegen diesen Putschversuch und die Gewaltexplosion in Brasilia durch die Bolsonaristas ausgesprochen. Das war schon ein deutliches Zeichen, dass die brasilianische Gesellschaft eigentlich nicht so sehr, wie befürchtet, zumindest zur Hälfte hinter Bolsonaro steht. Man muss aber schauen, die Wirtschaft liegt da nieder und der neuere gewählte Präsident Lula muss halt, ja, er muss halt irgendwie abwägen und aushandeln, Kompromisse aushandeln. Ne? Einerseits hat er ja, es gibt ja historisch die großen konservativen, erzkonservativen Kreise um die 3 Bs, also Bala, Biblia, Boy. Also Bala steht für Kugel, Biblia, das sind die Evangelikalen, und Boy, das ist das Agrobusiness. Und da muss er verhandeln, vor allem das Agrobusiness, was so der wirtschaftliche Haupttreiber in Brasilien seit ein paar Jahren ist, vor allem durch den Bereich von Sojaexport etc. Da muss er verhandeln und auch für die was tun. Das ist so sein Ansatz. Und das ist natürlich für uns, die wir Umwelt- und Menschenrechtsaktivistinnen sind, ist das natürlich sehr schwer zu schlucken, weil wir natürlich eher auf der Seite der Kleinbauerinnen und Kleinbauern, der Landlosen, der Indigenen, der Quilombolas und der anderen traditionellen Völker steht, die in enormen Landkonflikten eben mit diesem Agrobusiness stehen. Lula war jetzt gerade in China, da hat er dann wieder neue Verträge unterzeichnet, vermutlich weil er sich erinnert hat, dass in seinen beiden ersten Amtszeiten vor allem die Wirtschaft Brasiliens durch die enormen Weltmarktnachfrage, vor allem durch China, vor allem nach Soja und eben aber auch Erz von dem großen brasilianischen Erzproduzenten Vale getrieben wurde. Und Lula versucht so ein bisschen das Spiel, er versucht es mit allen gut zu stellen und versucht so ein bisschen das Spiel, das Agrobusiness zu spalten. Er hat mehrmals in Interviews davon geredet, das böse Agrobusiness und das gute Agrobusiness. Agrobusiness meint natürlich immer die Großen und versucht so die einen dann auf seine Seite zu ziehen und das böse Agrobusiness, die durch und durch Bolsonarista sind, irgendwie aufzuhalten. Und das ist eine schwierige Situation für ihn und man muss auch sehen, dass es gibt in Brasilien, so wie bei uns, die große Haushaltssperre, ne, also die Teto dos Gastos. Also das ist auf 20 Jahre inflationsbereinigt festgeschrieben. Da gibt es gar keine großen neuen Spielräume. Lula musste sehr viel verhandeln, um irgendwie durchzusetzen, dass das Bolsa Familia-Programm und die, also das Auxilio Brasil-Programm, also die Notzahlung infolge der Pandemie nochmal ausgezahlt wurden und das Bolsa Familia, also das Familienstipendium-Programm für die Ärmsten der Ärmsten, nochmal irgendwie in die Wege leitet. Und da musste er Haushaltsmittel für freischalten und da muss er eben mit einem extrem konservativen mehrheitlichen Kongress sich abgeben. Und das war ziemlich schwierig, das auszuhandeln. Das heißt aber auch, dass für das, was wir als positiv bewerten, wie jetzt neue Ministerien für die indigene Völker, neues Ministerium für ethnische Gleichstellung, ein sehr fähiger, fitter neuer Minister für Menschenrechte, all diese neuen Ministerien haben eigentlich noch gar keinen richtigen Haushalt. Oder zumindest keinen Haushalt, mit dem sie irgendwie was großartig neu operieren können. Also es wird vor allem dann, glaube ich, zusehends schwieriger die nächsten Monate. Und dann werden die ersten Konflikte Konflikt zeigen sich auch schon jetzt bei den Landbesetzungen, die die Landlosenbewegung MST gemacht hat letzte Woche. Da gab es schon die ersten Konflikte. Da wurde eine Forschungsstelle der Embrapa plus der Eukalyptuskonzern Suzano besetzt. Und da war Lula, wirkte er ziemlich angepisst, hat auch öffentlich so gesagt, dass er sich angepisst fühlte und dass er trotz seiner historischen Verbundenheit zur MST das irgendwie als Störfeuer wahrnahm. Und da merkt man schon, die Konflikte sind am Brodeln und was kann die Regierung machen? Und da sind die Spielräume nicht allzu viele.
Bevor wir genauer auf Lulas Präsidentschaft eingehen, wollen wir zuerst noch einmal auf die letzten Jahre unter Bolsonaro zurückblicken, um zu verstehen, welche Bedrohung seine Politik denn für den Regenwald und die indigenen Völker dargestellt hat. Nach Mercy, Mercy Me von Marvin Gaye geht es weiter. Zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald und der aktuellen politischen Situation in Brasilien. Christian Russau, unser heutiger Gast, hat schon kurz auf den neuen Präsidenten Lula geschaut. Aber wieso ist die Lage von Umwelt und indigener Bevölkerung in Brasilien so, wie sie ist?
Besonders betroffen von Bolsonaros Politik war die indigene Bevölkerung. Ihre Territorien sollten verkleinert werden, der Zugang für Agrobusiness, Bergbau, Holzfäller sollte erleichtert werden auf die indigenen Territorien. Und wie hat das in der Realität ausgesehen? Also was konkret hat Bolsonaro da unternommen? Ja.
Also erstmal das Wichtigste, Bolsonaro hat eine Art Diskurs geschaffen. Jetzt bin ich euer Präsident und jetzt dürft ihr das alles. Ihr dürft als illegale Goldgräber, verdient euch euer goldenes Schärflein und geht in die indigenen Territorien. Er hat einen Diskurs geschaffen, der sagt, keinen Zentimeter Landes mehr für indigene Territorien. Er hat Quilombolas, die auch über große Territorien in Brasilien verfügen, auch traditionell anerkannt und von der Verfassung her abgesegnet, als dick, faul und anderweitig rassistisch beschimpft. Andere traditionelle Völker hat er auch lächerlich gemacht und gegen die Kleinbauern hat er es so ziemlich geschafft, die Agrarreform gegen Null zurückzufahren. Gleichzeitig hat er Gesetzesinitiativen gestartet, die halt Bergbau in indigenen Territorien oder die Verpachtung oder Vermietung für ein Agrobusiness von indigenen Territorien ermöglichen sollte. Eigentlich dieser Gesetzesprojekte sind noch nicht durch den Kongress, die liegen dann da immer noch, weil es dann doch wieder internationalen und nationalen Druck gab. Aber Bolsonaro hat es eben auch geschafft, da vor allem diesen Hassdiskurs voranzutreiben und diesen Diskurs der Leute, die sich dann selbst ermächtigen und meinen, wir als Agrobusiness, wir als Goldschürfer, wir als Holzfäller haben und das Recht und können uns der Natur und der traditionellen Gebiete der anderen, die dann praktisch entmenschlicht werden und nicht wahrgenommen werden als Rechtssubjekte, das voranzutreiben. Das ist eine sehr gefährliche Entwicklung und die muss ein Lula jetzt erstmal wieder zurückdrehen. Er hat zwar gesagt, bis 2030 will er Zero Desmatamento, also Null Entwaldung für Amazonien schaffen. Das ist ambitioniert. Man sieht, die neuesten Zahlen deuten darauf hin, dass es jetzt erstmal wieder mehr Waldrodung in Amazonien vor allem gibt. Das ist aber immer, da sind es zwei Satellitenüberwachungssysteme, da muss man nochmal abwarten. Die richtigen Zahlen kommen dann Mitte des Jahres, im Juli, wenn dann der Jahresvergleich ansteht. Erfahrungen, die auch bei der Lula-1-Regierung 2003, 2004, 2005 gemacht wurden, da stiegen auch erstmal die Zahlen an und es hat eine Weile gedauert, bis die Regierung es dann schaffen kann, dem gegen zu wirken. Was Bolsonaro noch gemacht hat in seiner Amtszeit, er hat praktisch alle auf soziale oder Umweltbelange abzielende Behörden komplett geschliffen. Also komplett ihnen das Personal entnommen oder durch Militärs ersetzt, durch inkompetentes Personal oder durch Freunde, Freundinnen, Verwandte ersetzt und hat die ganzen Strukturen zurückgefahren. Das ist auch eine große Herausforderung für die neue Regierung. Diesen Staat eigentlich wieder neu aufbauen zu müssen, vor allem in Sozialfragen und in Umweltfragen und in Menschenrechtsfragen. Das sind die großen Herausforderungen, vor denen die Regierung Lula in unseren Augen steht. Gleichzeitig hat die Regierung natürlich auch die Verpflichtung, irgendwie zu sorgen, dass die Wirtschaft wieder in Gang kommt, dass wieder Arbeitsplätze geschaffen werden, dass es Einkommenssteigerungen gibt und mehr Umverteilung statt. Und all das sind große Herausforderungen, die nicht leicht zu lösen sein werden.
Du hattest am Anfang schon kurz erwähnt, dass neue Ministerien eingeführt wurden, die auch mit Indigenen besetzt sind. Auch die FUNAI, die Indigenenbehörde, die eben von Bolsonaro so klein gemacht wurde, hat eine neue, auch indigene Führung davon bekommen. Trotzdem, die Strukturen sind, wie du auch gesagt hast, kaputt. Also ist die FUNAI noch so wichtig, wie sie mal vielleicht war, oder kann sie das wieder werden?
Die FUNAI ist wichtig und es war ein Drama, wie die FUNAI die letzten Jahre abgewirtschaftet wurde und gezielt geschwächt wurde und eben auch durch teilweise, da wurden dann Fachkoordinatoren für unkontaktierte Völker eingesetzt, die das Ganze, die evangelikal waren und das Ganze als Missionsaufgabe verstanden haben. Also, dass da die Joenia Washipana, die war vorher im Kongress, jetzt die Leiterin der FUNAI ist, der indigenen Behörde FUNAI ist, ist sehr positiv zu werten. Auch Sonda Gurjajada als jetzige Präsidentin, als Ministerin des Ministeriums für indigene und traditionelle Völker ist sehr positiv zu werten. Die ist eine der wenigen Indigenen, die von allen indigenen Gruppen und Völkern in den letzten Jahren immer wieder anerkannt wurde, weil sie immer wieder Netzwerkarbeit gemacht hat, immer wieder die Fäden zusammengefügt hat. Sie war jahrelang im indigenen Dachverband APIBI aktiv, der nationalen Repräsentanz der indigenen Völker Brasiliens. Auch die neue Beauftragte, neue Ministerin für ethnische Gleichstellung, Anjeli Franco, ist die Schwester der vor einigen Jahren ermordeten Stadtverordneten Marieli Franco aus Rio de Janeiro, schwarze Favelada, und die machen auch eine sehr gute Arbeit. Was das letztlich, es gibt den politischen Willen, aber im Moment gibt es auch ganz klar noch die Haushaltsbeschränkungen. Ne? Solange es diese Haushaltsbeschränkungen in dem Maße gibt, wird es total schwer sein, dort was Neues aufzubauen. Es kann sein, dass es dann zum nächsten Jahr besser wird, wenn der neue Haushalt für das nächste Jahr verabschiedet wird, also ab 2024. Aber das ist natürlich noch eine lange Durststrecke, da wird noch viel passieren müssen.
Christian, lass uns auf die Yanomami schauen, ein indigenes Volk im Nordwesten Brasiliens, das ganz besonders unter Druck ist, sowohl durch illegale Goldsucher als auch durch die Politik Bolsonaros in Zeiten der Corona-Pandemie. Was genau passiert dort gerade?
Ja, also Yanomami-Territorium ist eines der am meisten bedrohtesten Territorien durch den illegalen Goldbergbau. Ein anderes Territorium ist das der Munduruku, was auch sehr exponiert ist. Die Zahlen gehen davon aus, dass es auf der Höchstphase zwischen 20 und 30.000 illegale Goldgräber im Yanomami-Gebiet aktiv waren. Das heißt, die rauben sich das Land, die klauen sich das Land, die sind bewaffnet mit Pistoleros und sie arbeiten mit schwerem Gerät, unter anderem mit Hyundai-Traktoren und Baggern etc. Das ist noch ein weiteres Thema, über das wir noch reden könnten, weil aktuell hat Greenpeace gerade einen Bericht vorgestellt über die Hyundai und andere Traktoren, und die Hersteller dieser Traktoren fühlen sich nicht dafür verantwortlich, über den Endverbleib Nutzen dieser Geräte, die sie eifrig in Amazonien verkaufen. Und diese bis zu 20.000 illegalen Goldgräber im Yanomami-Gebiet haben halt nicht nur während der Corona-Zeit viel Corona in die Territorium reingetragen, sondern sie verschmutzen eben mit ihrem Quecksilber die Flüsse. Es kommt zu hohen Quecksilberwerten in den Haaren und im Blut. Auch bei dem Munduruku wurde das gemessen. Und das ist ein großes, massives Umweltproblem. Das ist ein Gesundheitsproblem. Es gab hinzu eine komplette Vernachlässigung seitens der Regierung Bolsonaro, vor allem in Bezug auf die Yanomami. Da gab es dann diese Berichte über zig Kinder, die an Unterernährung verstorben sind, und die Gelder, die eigentlich für die medizinische Betreuung von Seiten des Staates für die Yanomami vorgesehen wurden, wurden unter der Bolsonaro-Regierung Presseberichten zufolge an eine evangelikale Organisation vergeben. Und es steht zu vermuten, dass es sehr gut sein könnte, dass dieses Geld halt weniger in die Gesundheitsversorgung der Yanomami gesteckt wurde, sondern eher in Missionierungsarbeit. Das ist nicht alles ein Skandal. Und das hat auch etwas mit Bolsonaros rassistischem Ansatz zu tun, ne? Kein Zentimeter Land mehr den Indigenen zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig durch gezielte Vernachlässigung der notleidenden Bevölkerung auf einen Genozid hinzusteuern. Deswegen reden nicht viele in Brasilien von einem direkten genozidären Vorgehen Bolsonaros. Es sieht ja so aus, dass durch die ersten Aktionen der Regierung Lula, sprich die Umweltbehörde IBAMA, die zur Kontrolle dieses Territoriums und zur Verhinderung von illegalen Goldbergbau zuständig ist, dass da etliche der Goldgräber das Territorium verlassen haben. Presseberichten einige zufolge in Richtung Venezuela. Andere wiederum sollen sich in Richtung des Munduruku-Territoriums am Tapajós und Jamachin gemacht haben. Das ist alles noch nicht so richtig bestätigt. Und etliche arbeiten dort weiter, neuesten Presseberichten zufolge überwiegend des Nachts, weil sie dann hoffen, schwerer entdeckt zu werden. Und tagsüber verstecken sie ihr schweres Gerät. Das ist ein sehr sehr problematische Entwicklung. Und hinzu kommt, dass in Amazonien vor allem im Zuge des illegalen Goldbergbaus dort sich auch die organisierte Kriminalität mehr und mehr festgesetzt hat. Das heißt, es gibt eine Verbrüderung von illegalen Fischfang, illegalen Goldbergbau plus den alten Kokainrouten. Und das ist eine Gemengelage, wo der Staat eigentlich abwesend ist, so er nicht über korrupte Staatsvertreter mitverdient. Und das ist eine Gemengelage, die ist sehr schwer zu bekämpfen. Und das bedeutet für die Menschenrechte vor Ort nichts Gutes.
Du hast es eine Zahl gesagt von 20.000 bis 30.000 Goldsuchern. Ist das tatsächlich so lukrativ oder ist es ein Mythos, den man nachjagt?
Wer da auf Goldsuche geht, jagt immer dem Mythos des großen Reibachs hinterher. Aber solange der Goldmarkt Weltpreis so ist, wie er ist, ist es lukrativ, weil sie finden dann schon was. Und es sind dann aber nicht die kleinen Arbeiterinnen und Arbeiter vor Ort, die daran verdienen, sondern die dahinter stehen. Wie ich schon sagte, die haben alle große Maschinen, die teilweise 1 Million Reais, also ein paar hunderttausend Euro kosten in der Anschaffung, die dahin transportiert werden müssen. Das sind hier und da Großbagger, mit denen sie den Boden aufschürfen, aufreißen etc. Also insofern, da wird viel Geld gemacht und es wird ihnen aber auch, wurde in der Vergangenheit auch sehr leicht gemacht. Also man, wenn du als Goldschürfer in die Stadt kommst und zum Goldhändler gehst, dann reichte eine einfache Erklärung auf Treu und Glauben, dass das Gold aus legalen Quellen kommt. Man musste keine weiteren Belege beibringen. Das hat jetzt Gott sei Dank der oberste Minister des obersten Gerichtshofs, Gilmar Mendes, erstmal verboten. Es fehlt jetzt aber noch die Gesetzgebung, dass diese Erklärung auf Treu und Glauben nicht mehr gelten soll, sondern dass eben Belege und dass eine elektronisches Herkunftszertifikat erstellt werden muss, damit die Herkunft des Goldes und direkt nachweisbar wird. Das wird eine wichtige Debatte. Das betrifft aber eben nicht nur Brasilien intern, sondern das reicht bis in die Schweiz, wo ein Großteil des weltweit geförderten Goldes irgendwann in den Raffinerien landet. Eigentlich sind die in der Verpflichtung und Verantwortung, dafür Sorge zu tragen, dass sie in ihrer Lieferkette vollumfänglich Menschenrechte und Umweltschutz respektieren und garantieren. Ne? Da ist aber noch viel Arbeit nötig und Überzeugungswille und politischer Druck nötig, um das hinzukriegen. Und auch Gesetze natürlich.
Wie kann man sich das vorstellen? Was machen die Betroffenen vor Ort? Wie wehren die sich gegen die Goldsuche?
Na, da gibt es verschiedene Methoden. Ne? Also bei etlichen und dann den Guajajara und dem Munduruku und die, auch den Yanomami, die machen Inspektionen ihres Territoriums, versuchen da rumzufahren mit Booten etc. oder auch mit Drohnen, wo sie rüberfliegen, um zu schauen, wo sind irgendwelche illegalen Holzfäller oder Goldgräber, um die zu identifizieren, versuchen, dass den Behörden zu melden, um da Unterstützung zu bekommen. Manchmal üben sie dann auch selber Druck aus, aber das ist natürlich, je größer die Gruppe ist und je bewaffneter die Gruppe der illegalen Goldgräber ist, desto gefährlicher wird das natürlich auch. Ne? Sie machen Demonstrationen, es sind bei den Munduruku vor allem in den letzten Jahren die Munduruku-Frauen, die an vorderster Front kämpfen und protestieren und dazu aber auch angegriffen werden, Zielscheiben werden, ihre Häuser werden angesteckt, sie selbst erhalten Morddrohungen, sind teilweise im Menschenrechtsschutzprogramm, mussten temporär in anderen geheimen Orten untergebracht werden. Das ist eine sehr schwierige Situation vor Ort und grundsätzlich das, was die Indigenen machen, sie sagen, wir müssen unser Land endlich komplett vollumfänglich demarkiert bekommen, weil immer noch viele Indigene und andere Territorien anderer traditioneller Völker immer noch auf die Demarkation und Homologation warten. Das muss vorangetrieben werden, um das voranzutreiben. Was die Munduruku und andere machen, ist, sie demarkieren ihr Gebiet selbst. Das heißt, sie machen selber ihre Analysen, was ist unser historisches Territorium, schreiben dazu ihre Berichte, besorgen sich die Anthropologinnen und Anthropologen, die das nochmal bestätigen und versuchen dadurch dann eine Autodemarkation zu machen und versuchen dadurch den politischen Druck aufzubauen und das nach Brasilia zu reichen, damit ihre Territorien mehr und mehr geschützt werden. Ist aber grundsätzlich sehr schwierig, vor allem wenn man es mit organisierter Kriminalität und illegaler Goldbergbau ist Teil der organisierten Kriminalität, wenn man es mit denen zu tun hat. Vor dem Hintergrund eines abwesenden oder nicht interessierten Staates, da ist das eine sehr, sehr schwierige und brenzlige Situation vor Ort.
Was macht die neue Regierung, um die Yanomami und die indigene Bevölkerung vor Gewalt und illegalen Goldsuchern zu schützen? Dazu hören wir gleich mehr von Christian und wollen genauer darüber sprechen nach den Öko-News. Zunächst hören wir aber Fields of Gold von Sting.
Radio Rainbow.
Die Öko-Nachrichten.
Thank you.
Munduruku-Landrechtsaktivistin mit Goldman-Umweltpreis ausgezeichnet. Alessandra Korab Munduruku wurde für ihre jahrelange Arbeit für die Anerkennung und den Schutz indigener Gebiete und gegen den Raubbau als eine Preisträgerin des Goldman-Umweltpreises 2023 ausgezeichnet. Alessandra Korab ist Vorsitzende einer Vereinigung, die 11 indigene Dörfer des mittleren Tapajós-Flusses in Brasilien vertritt und auch stellvertretende Vorsitzende der indigenen Föderation des Bundesstaates von Pará, FEPIPA, ist. In den letzten 10 Jahren war sie Stimme ihres Volkes im Kampf für die Anerkennung und den Schutz indigener Gebiete und im Widerstand gegen den fortschreitenden Raubbau in diesen Territorien, die bedroht sind durch Infrastruktur, Logistik und Energieerzeugungsprojekte. Als jüngster Erfolg der Arbeit gilt der Rückzug des Bergbauunternehmens Anglo-American von Plänen, in den indigenen Territorien Kupferminen anzulegen. Alessandra wurde aufgrund diverser Angriffe und Drohungen als bedrohte Anführerin in das Programm zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern des Bundesstaates Pará aufgenommen. Mit der Verleihung des Goldman-Umweltpreises wird der Kampf der Munduruku für ihr Landrecht auch international bekannter werden. Am Rahmen festgeklebt, Klimaaktivistin in Berlin zur Haftstrafe verurteilt. Goya, Picasso, Rubens, wertvolle Gemälde waren im vergangenen Jahr Zielscheibe der letzten Generation. Meistens erhalten die Aktivisten nach Klebeaktionen nur Geldstrafen, doch zum ersten Mal wird eine Teilnehmerin in Berlin nun zu einer Haftstrafe verurteilt. Als zweites Gericht bundesweit hat nun auch das Amtsgericht Berlin-Tiergarten eine Klimaaktivistin der letzten Generation zu einer Haftstrafe verurteilt. Das Gericht verhängte am Mittwoch gegen die 24-jährige Maya W. eine 4-monatige Freiheitsstrafe, wie eine Sprecherin mitteilte. Die Aktivistin wurde für das Festkleben am Rahmen eines Werks des Malers Lukas Cranach und die Teilnahme an einer Straßenblockade verurteilt. Der Gerichtssprecherin zufolge wurde die Strafe ohne Bewährung verhängt, weil die Aktivistin ankündigte, mit den Aktionen weitermachen zu wollen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die 24-Jährige klebte sich mit einer weiteren Aktivistin in der Gemäldegalerie an den Holzrahmen des Cranach-Gemäldes Ruhe auf der Flucht nach Ägypten fest. Dadurch sei ein Schaden in Höhe von rund 2.300 Euro entstanden, hieß es. Das Gericht wertete dies als gemeinschädliche Sachbeschädigung. Die Aktivistin wurde zudem des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und der versuchten Nötigung schuldig gesprochen. Im Juni 2022 hatte sie an einer Straßenblockade teilgenommen und sich dabei auf der Fahrbahn festgeklebt. Die Polizei konnte die Blockade jedoch schnell auflösen, weshalb es nicht zu wesentlichen Verkehrsbehinderungen kam. Aktivisten der letzten Generation erhielten bisher meist Geldstrafen. Das Heilbronner Amtsgericht verurteilte allerdings im März 2 Aktivisten zu 2 bzw. 3 Monaten Haft sowie Mitte April 4 Aktivisten zu 3 bis 5 Monaten Gefängnis. Zu trocken, zu heiß. Frankreich will mit Waldwetterbericht vor Bränden warnen. Nach verheerenden Waldbränden im vergangenen Sommer führt Frankreich einen Waldwetterbericht ein, der für die Regionen des Landes vor der Gefahr von Bränden warnen soll. Ab Anfang Juni bis mindestens Ende September wird der Wetterdienst Météo France dazu täglich Karten veröffentlichen, auf denen die Brandgefahr in den einzelnen Departements für die nächsten 2 Tage dargestellt ist, berichtet der Sender France Info. Dabei wird das klassische Farbschema von Grün für keine gesteigerte Gefahr bis hin zu Rot für ein sehr hohes Waldbrandrisiko verwendet. Zur Einschätzung des Waldbrandrisikos bewertet Météo France Regen, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Windstärke und auch den Trockenheitszustand der Vegetation, der als erschwerender Faktor bezeichnet wird. Wahlkampf. Söder will Abschuss von Wölfen erleichtern. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert eine EU-weite Lockerung des strengen Tierschutzstatus für Wölfe. Aufgrund der steigenden Anzahl an Wölfen sei ihr hoher Schutzstatus nicht mehr gerechtfertigt. Daher müsse die Rechtslage zur Entnahme von Tieren erleichtert werden. Nach Söder sollten die Alpen wolffrei sein, denn der Wolf gehöre nicht in die Alpen. Anders als in anderen Regionen könnten auf den Almen weder Schutzzäune gebaut, noch Risse von Weidetieren durch größere Herden oder Herdenhunde verhindert werden. Das bayerische Kabinett hatte diese Woche beschlossen, dass Wölfe und auch Fischotter vom 1. Mai an leichter abgeschossen werden können. Beim Wolf sei das Entscheidende, es brauche nicht mehr unzählige gerissene Tiere, sondern nur einen Riss. Dann könne in dem Gebiet eine Entnahme erfolgen. Es müsse auch nicht der eine Wolf ermittelt werden, der ein Schaf gerissen habe, es brauche kein langes Verfahren mehr. Die neue Verordnung ändert auch die Zuständigkeit. Künftig bekommen die Landratsämter die Möglichkeit, über den Abschuss selbstständig zu entscheiden, während bislang im Freistaat die Bezirksregierungen dafür zuständig sind. Söder hoffe nun, dass die bereits angekündigten Klagen gegen die neue bayerische Verordnung nicht erfolgreich seien. Wir sind zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald. Unser Gast ist heute Christian Russau und er erläutert uns die Situation der indigenen Bevölkerung und der Regenwälder nach 4 Monaten der Präsidentschaft Lula da Silvas in Brasilien. Wir haben vor den News darüber gesprochen, wie in den letzten Jahren illegale Goldsucher auf indigene Territorien vorgedrungen sind und sie und die Wälder zerstören. Lula will dem ein Ende setzen und dennoch sind allein in den letzten 2 Monaten über 90 neue und auch illegale Goldminen entstanden in der Region und die wurden zum Teil auch offiziell bestätigt, also legalisiert. Wie kann das sein, Christian?
Ja, das ist immer noch erlaubt, weil es eben es einerseits die Gesetzgebung dazu gibt, weil es andererseits eine schwache nationale Bergbauagentur gibt und eben der politische Willen noch nicht da ist und noch keine Einsicht da ist, dass auch legaler Goldbergbau seine Umweltprobleme und Menschenrechtsverletzungen hervorrufen kann. Das ist das, was ich eingangs sagte. Das ist das Aushandeln. Lula muss Kompromisse versuchen zu finden. Ne? Einerseits die Menschen brauchen auch wirtschaftliche, ökonomische Perspektiven und da hoffen sie vermutlich, dass sie über Legalisierung von legalen Minen irgendwie etwas zur Steigerung des Bruttoinlandsproduktes beitragen und den Menschen vor Ort Perspektiven schaffen und glauben, dass wenn sie mit legalen Minen arbeiten, dass sie dadurch mehr staatliche Kontrolle erreichen können und garantieren können, dass Umweltschutz und Menschenrechte respektiert werden. Wir persönlich sind da sehr skeptisch. Ich glaube da nicht dran, aber ich kann auch nicht in den Kopf der brasilianischen Bundesregierung reinschauen.
Wenn man sich jetzt vorstellt, das sind ein paar tausend Goldsucher und sagen wir, es wäre jetzt tatsächlich erfolgreich, dass diese illegalen Tätigkeiten von ihnen untersagt werden. Wo gehen die Leute dann hin? Also die sind jetzt auf dem Territorium der Yanomami meistens illegal. Was passiert mit denen, wenn sie das nicht mehr dürfen?
Ja, also das ist die große Frage. Also wie ich schon sagte, einige bleiben anscheinend dort. Einige haben sich laut Presseberichten über die Grenze nach Venezuela gemacht. Andere auf dem Weg ins Munduruku-Territorium oder andere gehen in die nächsten Städte und suchen dort dann Arbeit. Und da ist dann wieder die Gefahr, dass es dann eben auch um Großprojekte geht, die oftmals dann große Infrastrukturmaßnahmen sind mit großen Umweltproblemen. Wir hatten damals den Fall, teilweise beim Staudamm Belo Monte waren teilweise bis zu 100.000 Arbeiterinnen beschäftigt, im ersten großen Bauphase. Und das ist eine große Herausforderung für die Regierung. Sie muss irgendwie klar für diese Menschen auch Perspektiven bieten. Das ist ganz klar, weil das sehr, sehr viele sind. Aber die große Gefahr ist, dass es dann wieder die althergebrachte Lösung ist des Infrastruktur-Großprojektes, was enorme Umwelt- und Menschenrechtskonsequenzen nach sich zieht.
Es gibt da jetzt auch Versuche oder irgendwie erste Initiativen, dass man eine Klage gegen die Regierung Bolsonaro oder gegen Bolsonaro selber noch erhebt mit dem Vorwurf des Völkermordes. Ist das tatsächlich von den Yanomami vorangetrieben?
Es gibt eine ganze Reihe von Anzeigen, sowohl innerbrasilianisch als auch in Den Haag mit dem Vorwurf Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Genozidvorwurf etc. gegen die Bolsonaro-Regierung. Und die Verantwortlichen, inwieweit das Aussicht auf Erfolg hat, ich bin da sehr skeptisch. Ich bin zu wenig Jurist, um das beurteilen zu können. Ich weiß, dass einige der Klagen von verschiedensten NGO oder Vereinigungen eingereicht wurden. Auch die Gewerkschaften haben teilweise, brasilianische Gewerkschaften, vor allem in Bezug auf den Vorwurf des Genozids wegen der gezielten und fahrlässigen Vernachlässigung während der Corona-Pandemie. Da wurden auch Klagen eingereicht. Aber inwieweit die Aussicht auf Erfolg haben, das kann ich für schwer einschätzen. Ich vermute mal eher, dass es in irgendwelchen Akten verschwindet und dann eventuell Jahre braucht und dann hat es auch keine Rechtsfolgen mehr irgendwann.
Ein anderes Thema, was du schon angesprochen hattest, ist die Demarkierung von Land, von indigenen Territorien. Das ist ein recht zähes Anliegen. Es gibt teilweise Territorien, die warten seit Jahrzehnten fast schon auf die Demarkierung. Unter Bolsonaro hat es da natürlich nichts gegeben, aber auch unter der ersten Lula-Regierung wurde nur ein Territorium demarkiert. Kannst du sagen, woran es da hakt? Also sind das einfach nur juristische Feinheiten oder ist einfach der Druck und Interesse an dem Land zu groß, als dass man das machen würde?
Also die Rechtslage ist eigentlich klar. Ne? Mit der Verabschiedung der neuen brasilianischen Verfassung im Jahr 1988 stellte diese fest, die traditionellen Völker, zu denen die Indigenen gehören, haben Anspruch auf ihr Territorium. Der brasilianische Staat ist verpflichtet, binnen 5 Jahren diese Demarkierung und Homologation dieser Territorium abzuschließen. schließen. Jetzt rechne mal nach, was sind das jetzt? 35, 36 Jahre mittlerweile schon. 35 Jahre ist es immer noch nicht abgeschlossen. Es gab auch unter der Regierung Lula einige Demarkationen, vor allem im Zeitraum der zweiten Regierungsphase. Aber es gab noch mehr unter der Zeit von Fernando Henrique Cardoso vorher. Da fehlt aber noch vieles Land und vieles Land ist eben aktuell in Nutzung und zwar vom Agrobusiness. Also Soja, Farmer und Zuckerrohrbarone und Maisbauern etc. Und das ist ein Zielkonflikt, vor dem die Regierung steht, weil die müssen dann alle entschädigt werden. Die setzen sich juristisch zur Wehr, setzen sich auch politisch zur Wehr und manchmal eben auch mit Waffengewalt setzen die sich zur Wehr. Also ist ein sehr heikles Thema und deswegen ist es auch immer ein politischer Aushandlungsprozess, vor dem jede Regierung steht. Und auch die juristischen Prozesse dauern mitunter recht lange und es fehlt aber auch oftmals, hat in der Vergangenheit oft am politischen Willen gefehlt, weil man muss dann erst die anthropologischen Studien machen, dann werden die Gutachten eingeholt und dann entscheiden die verschiedenen Behörden und dann letztlich zur Unterschrift vorgelegt wird dem Präsidenten, der Präsidentin. Das ist ein langer Weg, da ist viel Arbeit nötig. Aber gut ist auf jeden Fall, dass die Indigenen in den letzten Jahren angefangen haben, diese Autodemarkationen vorzunehmen. Das beschleunigt den Prozess und vor allem, es hat erzielt mediale Erfolge und übt so dann politischen Druck aus, diesen Prozess endlich voranzutreiben. Das Gleiche betrifft die Quilombola-Territorium, die auch qua Verfassung Anspruch auf ihre Territorien haben. Da wird genauso verschleppt. Auch da wird noch viel zu tun sein.
Wie ist denn unabhängig jetzt von dieser rechtlichen Situation die Lage der indigenen Bevölkerung? Also wenn man jetzt fragen würde, was benötigt ihr von der brasilianischen Regierung, würden sie dann sagen, die Demarkierung reicht oder was kann man noch tun?
Naja, halt, dass ihre Rechte gewahrt, garantiert, geschützt und geachtet werden und respektiert werden. Ne? Also Demarkation ist so ziemlich der wichtigste Punkt, aber sie fordern natürlich auch angemessene Bildung, sie fordern angemessene Gesundheit etc. Und sie fordern eben auch Respekt für ihre Lebenssituation und ihren Lebensentwurf und ihre Lebenswelten ein. Und das ist etwas, da hat es vor allem unter der Bolsonaro-Regierung bei weitem gemangelt. Aktuell diese Woche ist ja auch das Acampamento Terra Livre. Also letztes Jahr hatten sich 8000 Indigene in Brasilia getroffen zu großen Camps und dort dann große Demonstrationen ausgeführt. Und das zeigt auch nochmal, also die Bewegung ist stark. Und trotz den 4 Jahren Bolsonaros sind sie immer noch präsent und immer noch stark. Und das ist schon mal als Erfolg zu werten. Sie werden weiter fordern und werden weiter einfordern, dass nicht andere für sie reden, sondern sie selber für sich reden. Und das ist ein komplett legitimes Anliegen.
Die indigene Bevölkerung kämpft also ihren Kampf um Land und Rechte auch unter Lula weiter. Ob er dabei das Vertrauen der indigenen Bevölkerung genießt und wie die ersten Monate unter Lula für die Umwelt aussehen, besprechen wir nach Gone Green von Brad Paisley und Emmylou Harris. Wir sind noch einmal zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald und unserem Gast Christian, mit dem wir über die Situation der indigenen Bevölkerung Brasiliens sprechen. Wir haben gehört, wie langwierig die Anerkennung indigener Territorien ist. Die Erwartungen an Lula sind auch hier hoch. Wie viel Vertrauensvorschuss genießt er?
Alle größeren, bekannteren indigenen Vertreter, die sich in den letzten Monaten, seitdem der Wahlkampf letztes Jahr begann, geäußert haben, alle erstmal gesagt, die in der Wahl zwischen Lula und Bolsonaro, keine Frage, Lula. Aber es gibt eben etliche historische Verletzungen und auch gebrochene Versprechen seitens Lula. Lula hatte damals den Indigenen versprochen, Belo Monte würde nie gebaut werden und dann wurde es doch gebaut. Das sind Verletzungen und auch gebrochene Versprechen, die nicht so leicht vergessen werden, vor allem nicht in Amazonien. Vor allem nicht bei den Indigenen und den Flussanwohnern und den Kleinfischern und Kleinfischerinnen. Das ist schwierig, da muss er Vertrauen wiedergewinnen, aber dennoch im Moment vertrauen sie immer noch darauf, dass er den richtigen Weg einführt, weil man darf nicht vergessen, die sogenannte Transitionsgruppe, also Ende letzten Jahres hat sich von der neu gewählten Regierung eine Transitionsgruppe gebildet, die haben sehr viele Veranstaltungen und Treffen gemacht mit der brasilianischen Zivilgesellschaft, den traditionellen Völkern, den Quilombolas, den Indigenen und anderen Gruppen und der ganzen Zivilgesellschaft, NGOs und von denen sich sagen zu lassen, was sind eure Wünsche, Bedürfnisse und Hoffnungen. Da gab es also schon Anzeichen für mehr Transparenz, erstmal zuhören ist schon mal ein guter Schritt. Da müssen natürlich noch Taten folgen. Da muss man abwarten, was draus wird.
Aktuell gibt es so eine Auseinandersetzung darum, dass Petrobras, also der staatliche Energiekonzern oder Mineralölkonzern, in der Amazonasmündung Erdöl-Explorationen durchführt, die höchst umstritten sind. Du hattest schon angesprochen, dass die Entwaldung in den ersten 3 Monaten die zweithöchste jemals war nach dem letzten Jahr. Es werden auch nach wie vor neue Farmen auf indigenem Territorium auch immer noch bestätigt oder zertifiziert. Auch das waren in diesem Jahr schon über 9000 Hektar. Ist es mehr Schein als Sein?
Ja, das ist die, er versucht Kompromisse auszuhandeln. Er versucht es allen Seiten recht zu machen. Also sowohl der Agroindustrie als auch den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern und den Indigenen und Kilombolas. Und das ist, wenn man sich die Situation der und die Entwicklung der Landkonflikte im Land anschaut und die Wasserkonflikte, ist das eigentlich nicht möglich. Ob er das schaffen wird, ja, ich habe da meine großen Zweifel. Es wird nicht ohne schwere Konflikte ausgehen und auch teure Konflikte. Aber er versucht halt immer noch, ja, er versucht so seinen Weg zu finden und es allen an allen Seiten recht zu machen. Einerseits schaut er auf die Agroindustrie und deren Potenzial für die Steigerung des Bruttoinlandsproduktes über vermehrte Exporte nach China. Deswegen ist er auch nach China gefahren, um da neue Verträge abzuschließen. Andererseits will er es den traditionellen Völkern und den Kleinbauern und Kleinbauern auch recht machen. Jetzt gerade, also insofern ist das eine schwierige Lage und man muss abwarten. Also ich bin da sehr skeptisch, aber ich lasse mich sehr gerne eines Besseren belehren.
Es sind dann vielleicht auch die Erwartungen an ihn viel zu hoch nach diesen seltsamen und auch umstrittenen Jahren Bolsonaro, in denen viel kaputt gemacht wurde, was Lula jetzt vielleicht gar nicht leisten kann.
Ja, wer bin ich, um das von hier aus zu beurteilen? Ne? Also insofern, da würde ich eher keine Antwort drauf geben wollen. Ne? Ich würde sagen, man muss abwarten und kann dann im Nachhinein bewerten, was er geleistet hat. Die Hoffnung ist immer noch da, vor allem, dass es die Situation der Menschenrechte besser wird. Er hat dieses Menschenrechtsverteidigerprogramm gerade wieder neu aufgelegt, was unter Bolsonaro eingefroren würde. Er hat eigentlich zugesagt, bis 2030 die Entwaldung in Amazonien zu stoppen. Aber wenn er weiterhin gleichzeitig auf vermehrten Agroexport von Monokulturen setzt, dann kann das wieder nur eine Intensivierung der Landwirtschaft bedeuten. Und wer sich dann freut, sind natürlich in erster Linie BASF und Bayer, die mit ihren Pestiziden ankommen und sagen, wir haben die Lösung, Amazonien zu schützen, weil wir eine Intensivierung der Landwirtschaft durch unsere Agrarchemikalien erreichen. Das ist natürlich eine Katastrophe, ne? Aber da muss man abwarten, ne? Und die neuesten Bewilligungen für Pestizide in Brasilien, jetzt der ersten 3 Monate, stehen den Pestizidbewilligungen der Zeit Bolsonaro in fast nichts nach. Es ist weiterhin auf hohem Niveau. Es kann natürlich sein, dass das in der Behördenentwicklung alles noch Sachen sind, die gerade unter Bolsonaro schon angeleiert wurden, aber da warten wir auch noch auf ein deutliches Signal von Lula. Aber das kam bislang auch noch nicht. Das ist alles eine sehr schwierige Lage.
Einen anderen Punkt, den du angesprochen hattest, finde ich auch spannend, weil das ja auch hier in München Auseinandersetzungen waren, der Staudamm Belo Monte. Da steht jetzt an, die Neuvergabe oder die Wiedervergabe oder die Verlängerung der Betriebslizenz. Und das war ja ein höchst umstrittenes Projekt, ist es nach wie vor. Es wird nach wie vor als illegal bezeichnet. Es gab massive Menschenrechtsverletzungen, Umweltzerstörungen. Siehst du da eine Chance, dass das tatsächlich, dass die Lizenz nicht verlängert wird oder dass das Projekt zu einem Ende kommt?
Ja, also wenn man strikt nach den Gesetzestexten gehen würde, dann wäre dieses Projekt nie gebaut worden. Ne? Es gibt über 25 Verfassungsklagen in Brasilia anhängig gegen Belo Monte wegen Ethnozid, wegen Missachtung der Umweltauflagen etc. Und trotzdem wurde dann per Ministererlaubnis im nationalen Interesse das Projekt vorangetrieben und die ganzen Anklagen wurden erstmal ad acta gelegt und nicht weiter bearbeitet. Und die werden irgendwann bearbeitet werden. Aber die Frage ist, wann. Man schafft halt so dann vollendete Tatsachen. Die Widerstandsbewegung Xingu Vivo para Sempre hatte, glaube ich, erst letztes Jahr eine Analyse gemacht der ersten 10 Jahre nach Baubeginn und zeigte halt auf, zu welchen Menschenrechtsverletzungen es kam, zu welchen Umweltzerstörungen, Fische zerhackt in den Turbinen etc., Moskitoplagen, die Anwohner der Volta Grande do Xingu auf 100 Kilometer Länge Anhänger sind vom Flusstransport abgeschnitten. Das Wasser ist nur 20% der vorigen Menge. Es gibt keinen Fischfang mehr, keinen Zielfischfang mehr, etc. Nicht alle Entschädigungen wurden gezahlt. Die Umsiedlungshäuser sind abgelegen, ohne Infrastrukturanbindung, keine Jobs. Das heißt, die sozialen Versprechen wurden auch nicht eingehalten. Die Stromrechnungen sind enorm, exorbitant, vor allem in den neuen Umsiedlungshäusern, die halt alle zu heiß sind, weil sie nicht an die amazonischen Eigenarten angepasst sind. Das heißt, die Leute machen den Ventilator an und wundern sich dann hinterher, warum sie eine 10-fach höhere Stromrechnung haben. Und das ist alles eine Katastrophe. Aber wie gesagt, die Klagen liegen nach wie vor auf dem Tisch und es wird, glaube ich, weiterhin eine Betriebslizenz geben, weil dieser Staudamm eben dort schon steht, als vollendete Tatsache. Und insofern glaube ich, das wird durchgewunken werden. Und das ist natürlich eine Katastrophe und es ist auch eigentlich illegal. Aber in der brasilianischen Justizrealität geht sowas oftmals dann durch, vor allem wenn dann ein Minister kommt und das nationale Interesse vorschiebt.
Wenn man alles, was du so erzählt hast, zusammenfasst und oder von hier auf drauf schaut, was kann man denn von hier aus machen, um die indigene Bevölkerung vor Ort zu unterstützen oder die Waldzerstörung aufzuhalten?
Ja, also Druck auf die Konzerne hier ausüben, dass sie eben sicherstellen, dass keine Produkte aus Brasilien, Amazonien kommen, die mit illegaler Waldrodung, illegalen Goldbergbau oder Menschenrechtsverletzungen allgemein stattfinden. Also dass praktisch das deutsche Lieferkettengesetz endlich mit Leben gefüllt wird. Das gilt jetzt seit dem 1. Januar dieses Jahres. Das betrifft aber eben auch weitere Produkte, wie unsere Wirtschaft hierzulande basiert auf Stahl und Stahl basiert auf Erz und Erz kommt zum mindestens 50% aus Brasilien bei uns hier in Deutschland. Und da hatten wir die beiden Dammbrüche von Mariana und Brumadinho. Brumadinho 270 Tote, Mariana 19 Tote. Bei Brumadinho in der TÜV Süd, da muss das Landgericht München demnächst entscheiden, ob sie die Klage gegen TÜV Süd wegen gezielter Vernachlässigung oder vielleicht sogar Falschaussage, Falschattestierung einer Sicherheit, die haben zwei Sicherheitsatteste gegeben. Da muss das Landgericht München demnächst über die Klage von Miserie und dem ECCAR und betroffenen Familien entscheiden. Das sind alles so Ansätze, die kann man machen, die sind sehr wichtig und gut. Demonstrieren, Druck ausüben und hoffen, dass das irgendwie einen kleinen Beitrag dazu leistet, dass die Welt ein bisschen weniger schlimm wird. Es hört sich jetzt nicht sehr optimistisch an, aber das ist so meine Ansicht. Mhm.
Und was würdest du sagen, ist gerade, wenn du das eine Thema rausgreifen müsstest, wo muss man ganz besonders hinschauen? Was ist am drängendsten gerade?
Naja, am drängendsten ist natürlich weiterhin, also unsere Soja-Importe sind nach wie vor auf hohem Niveau. Sojamehl, das wird hier in unseren Tiermastfabriken verarbeitet. Und Untersuchungen zufolge sind mindestens 20% dieses Sojamehls stammen aus illegaler Entwaldung in Brasilien. Das ist ein Problem, da müssen wir dringend dran. Und das kann eigentlich auch nur heißen, dass wir unsere Tiermastindustrie überdenken und anders gestalten. Ansonsten an Großprojekten aktuell in Brasilien, Belo Monte ist gebaut, da waren deutsche Firmen dran beteiligt. Wir haben jahrelang Protest gemacht gegen Siemens Voith, gegen Daimler, die LKWs geliefert haben, gegen Münchner Rück, Hannover Rück und die Allianz, die Versicherung und Rückversicherung angeboten haben. Da muss man abwarten. Jetzt neues Großprojekt, was sich am Horizont abzeichnet mit deutscher Beteiligung, ist offensichtlich der Alcantara-Hafen und das Schienenprojekt im Bundesstaat Maranhão, wo von der Carajás-Bahnlinie ein Abzweig gemacht werden soll an einen neu zu bauenden Hafen auf der Halbinsel von Alcantara. Dort leben Quilombola-Gemeinschaften, traditionelle Gemeinschaften, auch vor allem auf dem Weg der langen Bahnstrecke dorthin. Und in dieses Projekt ist gerade eingestiegen, Presseberichten zu folgen und Selbstaussagen zufolge die Deutsche Bahn. Und das ist insofern interessant, als dass die Deutsche Bahn als hundertprozentiges Tochterunternehmen des Bundes von uns allen ja eigentlich man die Frage stellen könnte, wenn Deutschland vor 2 Jahren die ILO 169 zum Schutz der Rechte der indigenen Völker ratifiziert hat, ist das ja praktisch wie der Schutz der Rechte der indigenen Völker ist ja praktisch ein Staatsanliegen demnach geworden. Die Bundesrepublik Deutschland sagte damals, wir haben keine indigenen Völker hier in Deutschland, deswegen gibt es keine Rechtsauswirkungen, aber man kann mit Fug und Recht die Frage stellen, wenn Deutschland das ratifiziert hat, dann ist das ein Staatsanliegen, der Schutz der Rechte der indigenen Völker. Und wenn die Deutsche Bahn ein hundertprozentiges Tochterunternehmen des Bundes ist, so ist auch dieses dem Verkehrsministerium gegenüber weisungsgebunden und das Verkehrsministerium, das Deutsche, wäre weisungsverpflichtend, müsste darauf hinwirken, das ist in ihrem Einflussbereich und die Deutsche Bahn gehört 100% zu ihrem Einflussbereich, zu keinen Verstößen gegen die Rechte der indigenen Völker kommt und Quilombolas zählen zu den traditionellen indigenen Völkern. Also das ist noch eine interessante Debatte, die uns da ins Haus steht, die vor allem dann dem Herrn Volker Wissing ins Haus steht, da wird er wohl Fragen beantworten müssen.
Indigene und Wälder sind in Brasilien weiterhin unter Druck durch Bergbau und Landwirtschaft. 4 Monate Lula haben natürlich noch nicht den Umbruch bringen können, aber die Erwartungen an ihn und seine Minister und sein Kabinett sind hoch. Und wie Christian erläutert hat, sind erste kleine Schritte gemacht, aber zu große Hoffnungen sollte man nicht haben, da nach wie vor eben viele Interessen am Wald und den indigenen Gebieten zerren. Wer weitere Informationen zum Thema sucht, findet sie unter www.pro-regenwald.de. Ich bedanke mich recht herzlich bei Christian für seine Zeit heute und verabschiede mich bis zu unserer nächsten Sendung.